Einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu unserem Medizintalk auf Bayernwelle Südost nach einer kleinen Sommerpause, heute hier live aus dem großen Seminarraum im Klinikum Traunstein. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, es gibt Krankheiten, die sind manchen Frauen so unangenehm, dass sie nicht einmal darüber reden möchten, geschweige sich von einem Arzt behandeln lassen. 5 Millionen Deutsche leiden zum Beispiel auch unter Blasenschwäche, 50% der über 30-Jährigen werden von Hämorrhoiden geplagt und fast jede dritte Frau hatte schon mal einen Scheidenpilz. Aber auch eine ganze Reihe von anderen Unterleibserkrankungen plagen uns Frauen regelmäßig und weil viele Betroffene nichts davon erzählen, gehen Schätzungen sogar von einer ebenso großen Dunkelziffer aus. Gerade bei solchen Erkrankungen sollten schmerzgeplagte Patientinnen keinesfalls aus Schamgefühl auf einen Besuch beim Arzt verzichten. Denn oft fehlt es ja nur an fundierter Aufklärung. Und das wollen wir heute tun und dazu begrüße ich auch meinen heutigen Gast, der Chefarzt der Frauenklinik des Mutter-Kind-Zentrums und Brustzentrums hier im Klinikum Traunstein, Herr Dr. Christian Schindelbeck. Schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank, Frau Stute, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott.
Und auch schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Ja, und gleich meine erste Frage an Sie heute Abend. Trotz modernsten medizinischen Möglichkeiten und Therapieverfahren gibt es immer noch so viele Frauen, die schlimmste Beschwerden immer wieder ertragen und in Kauf nehmen nach dem Motto, das muss vielleicht so sein und Regelschmerzen müssen einfach wehtun und sich nicht erkundigen, was die Ursache dafür sein könnte. Wie erklären Sie sich das?
Na gut, wir reden natürlich da immer noch über eine gewisse Problemzone oder Tabuzone. Das spielt sich alles so im Unterleib ab. Über Unterleibserkrankungen redet man nicht so gerne. Man berichtet lieber von seinem Bandscheibenvorfall oder von seinem Meniskusschaden, aber nicht von Unterleibserkrankungen. Natürlich hat das auch immer so ein bisschen mit Sexualität zu tun, ein bisschen mit vielleicht auch unerfüllten Kinderwunsch, Sterilitätsproblematik und so weiter. Alles einfach so ein bisschen Tabuthemen, wobei ich denke, das ist auch eine Generationenfrage. Also gerade jüngere Frauen, junge Frauen, glaube ich, gehen doch zunehmend offener damit um und erzählen das auch ihren Freundinnen oder gehen zum Arzt.
Das glaube ich sicher, denn glaube ich auch in den früheren Jahren unsere Oma und unsere Mütter, ich glaube, die haben immer sehr ungern über sowas gesprochen, haben einfach gesagt, darüber spricht man nicht. Aber welche Erfahrungen haben Sie denn jetzt so in Ihrer täglichen Praxis diesbezüglich gemacht, dass Frauen auch zurückhaltend sind oder immer mehr zurückhaltender sind, teilweise sich auch untersuchen zu lassen?
Ja, das kann ich bestätigen. Gerade wenn es jetzt auch um Regelbeschwerden geht, Blutungsstörungen und so weiter, wird es oft einfach abgetan oder auch so akzeptiert, weil das vielleicht eben so sein muss. Und so vergehen einfach oft viele Jahre, bis man tatsächlich darüber spricht und eben auch mal dann sich eine Frauenärztin, einen Frauenarzt sucht, wo man hingeht und wo man das schildert.
Nun, wir sprechen ja heute über die verschiedenen möglichen Unterleibserkrankungen der Frau generell. Welche gibt's denn und welche kommen am häufigsten vor?
Nun, wir reden ja heute über die gutartigen Unterleibserkrankungen und das ist ein bisschen altersabhängig auch. Sicherlich das häufigste sind Myome, betrifft überwiegend Frauen, ich sage mal zwischen 40 und 55 Jahren, so bis zu den Wechseljahren, da es ja häufig vorkommt. Auch häufig natürlich Zysten, fast jede Frau kann natürlich über Zysten berichten, hatte schon mal Zysten, ist vielleicht tatsächlich deshalb auch schon mal behandelt worden, eher auch bei jüngeren Frauen natürlich. Und ein anderes, auch sehr unterschätztes Krankheitsbild ist die Endometriose, die auch sehr junge Frauen betreffen kann. Also auch Frauen unter 20 Jahren oder gerade die Altersgruppe zwischen 20 und 40 Jahren.
Da sagen Sie was. Schätzungen zufolge leidet ja jede 10. Frau, wie ich in der Vorbereitung gelesen habe, zwischen 15 und 50 Jahren an einer sogenannten Endometriose. Und man geht allein in Deutschland von jährlich ca. 40.000 Neuerkrankungen aus. Um was für eine Erkrankung handelt es sich denn hier genau?
Nun, der Begriff Endometriose leitet sich ab vom Wort Endometrium. Endometrium bezeichnet die Gebärmutterschleimhaut. Normalerweise kommt natürlich diese Schleimhaut nur in der Gebärmutter vor. Das ist das, was also regelmäßig auch im Zyklus sich aufbaut und wieder abblutet. Endometriose heißt versprengte Gebärmutterschleimhaut, also das Vorkommen von Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter. Das kann an verschiedenen Lokalisationen sein, das kann am Eierstock sein, am Eileiter, im Becken, aber auch selbst den Darm oder die Blase betreffen oder auch sogar in entfernten Organen vorkommen. Das ist also eine etwas seltsame Sache, weshalb es diese Erkrankung gibt und wie sie entsteht, da streiten sich immer noch die Gelehrten drüber. Es gibt im Wesentlichen drei Theorien. Die eine Theorie besagt, dass vitale Gebärmutterschleimhaut also intakte Gebärmutterschleimhaut durch eine Menstruation rückwärts sozusagen über die Eileiter in den Bauchraum gelangen kann. Die zweite Theorie besagt, dass es sich um Gewebe handelt, das schon irgendwo vorhanden ist, quasi Stammzellen, die irgendwann unter Hormoneinfluss sich zur Gebärmutterschleimhaut umwandeln. Die dritte Theorie ist die Transplantationstheorie, die besagt, dass Gebärmutterschleimhautzellen über das Blutsystem, den Blutkreislauf oder das Lymphsystem irgendwo hin transportiert werden können, was zum Beispiel erklären würde, dass es sogar eine Lungen- oder eine Gelenksendometriose zum Beispiel gibt.
Das klingt ja sehr, sehr aufregend eigentlich. Man spricht ja auch von einem sogenannten vernachlässigten Leiden hier, denn oft dauert es ja nun Jahre, bis überhaupt richtig erkannt wird. Gibt es hier unklare Ursachen zusätzlich noch oder wie kann das sein, dass das so lange dauert?
Nun, kennzeichnend für die Endometriose sind letztendlich die Regelschmerzen. Schmerzen, die 2-3 Tage vor Beginn der Blutung anfangen und dann aber auch nach 2-3 Tagen mit Beginn der Regelblutung eher wieder leichter werden. Das Problem liegt darin, diese Gebärmutterschleimhaut baut sich genauso unter Hormoneinfluss auf, kann aber nicht wie die normale Gebärmutterschleimhaut nach außen abbluten. Das heißt, es entstehen oft Zysten am Eierstock, im Becken, im Bauchraum. Man nennt die auch Schokoladenzysten, weil man da drinnen altes, eingedicktes, braunes Blut findet, ähnlich wie Schokoladensoße. Und diese Endometriose macht sehr häufig einen lokalen Reiz, eine Entzündung. Ja? Und es vergehen dann aber oft Jahre, bis tatsächlich die Beschwerden einfach immer stärker werden und die Patientinnen dann zum Arzt gehen. Mhm. Allerdings ist es im Einzelfall einfach sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt Frauen, die haben eine ganz ausgedehnte Endometriose im Bauch, im Becken und haben eigentlich kaum Beschwerden. Und genauso gibt es auch andersrum Patientinnen, die nur einen geringen Befall haben, aber äußerst stark darunter leiden.
Kann denn so eine Endometriose auch gefährlich werden, wenn sie absolut unbehandelt bleibt? Auf die lange Sicht hin?
Ja, in der Tat kann es auch mal gefährlich werden. Und zwar, wenn die Endometriose zum Beispiel eben die Blase oder den Darm betrifft. Das kann wirklich in die Darmwand hineinwachsen, diese Endometrioseherde, dann zu einer Verengung führen und zum Beispiel zu einem Darmverschluss führen, was eine sehr akute Erkrankung natürlich ist, die auch notfallmäßig behandelt werden muss.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt dafür?
Ja, ich habe schon gesagt, die Endometriose ist eine hormonabhängige Erkrankung. Die Gebärmutterschleimhaut reagiert hormonabhängig, sodass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, das Ganze hormonell zu behandeln. Die einfachste Möglichkeit hierzu ist die Gabe einer Pille, ganz normale Antibabypille, die man zum Beispiel auch im sogenannten Langzyklus geben kann, also durchgehend über 3 Monate, über 6 Monate die Pille einnimmt und die diesen Regelkreis ruhig stellt. Dann gibt es auch noch, sage ich mal, schärfere Waffen. Das sind Spritzen, die man einmal im Monat üblicherweise gibt und die Frauen auch ja, in so eine Art künstliche Wechseljahre schicken kann. Und damit legt man auch diesen Regelkreis lahm und kann für Abhilfe schaffen. Die zweite Möglichkeit ist natürlich auch die operative Behandlung, die prinzipiell schon auch eine sehr gute Möglichkeit ist und auch immer im Vordergrund dann stehen sollte.
Also für die genaue Voraussetzung, wie man jetzt richtig behandelt, ist natürlich die genaue Diagnostik notwendig, in erster Linie.
Das ist richtig. Wichtig ist es einfach, wie bei diesen ganzen Erkrankungen, sich einfach einen Frauenarzt zu suchen, einen niedergelassenen Arzt zu suchen und auch mal einfach zu berichten von den Regelschmerzen. Mhm. Die Diagnose ist oftmals gar nicht so schwer, denn man kann zum Teil schon bei einer normalen Untersuchung diese Endometrioseherde feststellen oder im Ultraschall feststellen. Nur selten sind weitere Methoden hierfür notwendig.
Inwieweit besteht denn hier auch ein Zusammenhang für die Betroffenen mit der Ursache eines unerfüllten Kinderwunsches?
Ja, das ist natürlich eine ganz große Thematik, die immer mehr auch zunimmt. Vor allem, weil sich der Kinderwunsch natürlich auch bei den Frauen doch immer mehr auch nach hinten verlagert. In der Lebensplanung, durch lange Ausbildung, durch alternative Modelle. Die Endometriose an sich kann, wie ich schon erwähnt habe, zu Vernarbungen, zu Verwachsungen im Bauch führen und auch die Eileiter betreffen, sodass die Eileiter nicht mehr durchgängig sind und damit auch eine normale Schwangerschaft nicht mehr entstehen kann. Das ist ein großes Problem. Auch das ist aber durchaus etwas, was man dann mit dem Frauenarzt besprechen sollte. Und es gibt inzwischen sehr viele Möglichkeiten, wie man eben auch Paaren mit Kinderwunsch helfen kann.
Mhm. Bei vielen Frauen verursacht ja auch die Diagnose ein Myom erstmal sehr, sehr große Angst, obwohl es gerade dabei selten Grund zur Panik gibt. Myome, was ist das eigentlich genau und wer kann davon betroffen sein?
Ein Myom ist letztendlich ein Knoten, ein Muskelknoten, ein Bindegewebsknoten in der Gebärmutter. Das ist nun sehr häufig in der Altersklasse zwischen 40 und 55 Jahren bis hin zu den Wechseljahren. Etwa 40-50% aller Frauen in dieser Altersgruppe haben Myome. Das ist so ein bisschen abhängig von der Veranlagung. Es gibt eine gewisse familiäre Belastung. Auch die Herkunft spielt eine Rolle. Zum Beispiel in Afrika ist die Häufigkeit von Myomen neunfach höher als bei uns. Dennoch muss man sagen, ein Myom ist kein Grund zur Panik. Die meisten Myome machen überhaupt keine Beschwerden und müssen deshalb auch nicht behandelt werden.
Welche Art von Beschwerden sollten mich denn aufhorchen lassen?
Im Wesentlichen kann man die Beschwerden durch Myome drei Gruppen zuordnen. Das eine sind Blutungsstörungen. Das betrifft vor allem Myome, die sehr nah an der Gebärmutterschleimhaut auch sitzen. Das können sehr starke Regelblutungen sein, das können langandauernde Blutungen sein oder auch Zwischenblutungen. Und da kann man auch natürlich mal sehr viel Blut verlieren, sodass die Frauen tatsächlich auch dann eine Blutarmut haben, einen Eisenmangel unter Umständen haben. Das ist also die eine Gruppe. Das zweite, wenn die sehr groß sind, die können die Myome auch Verdrängungsbeschwerden machen, können zum Beispiel auf den Darm oder auf die Blase drücken. Das geht so weit, dass sie sogar mal auf den Harnleiter drücken können, einen Harnstau verursachen können oder auch auf Venen im Becken drücken können und eine Thrombose auslösen können. Und die dritte Gruppe ist wiederum auch, sind Probleme, schwanger zu werden, Sterilitätsproblematik.
Wann ist denn bei Myom schnelle medizinische Hilfe angesagt?
Wie ich schon gesagt habe, natürlich abhängig von den Symptomen, generell natürlich starke Blutungen, wo man auch mal sehr viel Blut verlieren kann. In diesem Fall muss natürlich schnell gehandelt werden, muss schnell Abhilfe geschaffen werden. Starke Schmerzen natürlich genauso, auch da sollte man hellhörig werden. Oder wenn Myome sehr schnell wachsen. Myome sind gutartige Knoten in der Gebärmutter. Trotzdem gibt es auch die Möglichkeit, dass Myome mal entarten können. Das Risiko beträgt etwa 0,2-0,5%. Aber gerade wenn Myome sehr schnell größer werden, muss man natürlich auch an diese Möglichkeit mal denken.
Und diagnostiziert werden sie in der Regel mit Ultraschall und hochauflösenden MRT-Aufnahmen, wenn ich das so richtig verstanden habe?
Basis der Untersuchung ist immer noch auch die normale gynäkologische Untersuchung beim Frauenarzt. Myome kann man in der Regel auch ganz gut tasten, oft schon durch den Bauch hindurch tasten und die Ultraschalluntersuchung.
Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es denn, Myome heutzutage effektiv zu behandeln?
Da haben wir natürlich heutzutage ein sehr breites Spektrum. Das geht von hormonellen Methoden wiederum. Hormone reagieren auch hormonabhängig, östrogenabhängig. Auch da hat man Möglichkeiten, je nachdem, welche Beschwerden im Vordergrund stehen, ob es die Blutungsstörungen sind. Da kann man auch mit einer Pille zum Beispiel behandeln oder eben wieder diesen Medikamenten, die quasi Wechseljahre auslösen. Dann gibt es die operativen, die chirurgischen Möglichkeiten. Auch da gibt es heutzutage eine ganze Latte von Möglichkeiten, auch inzwischen nicht invasive Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Myomembolisation oder auch mit hochenergetischem Ultraschall.
Wonach richtet sich denn die Wahl des Eingriffs, wie Sie gerade jetzt erwähnt haben, und der entsprechenden OP-Technik?
Prinzipiell muss man eben unterscheiden, ob man es hormonell behandeln will oder operativ. Eine hormonelle Behandlung wirkt natürlich nur kurzzeitig, wirkt nur, solange man die Hormone gibt, ist oftmals keine Dauerlösung. Sobald man die Myome absetzt, kommen die Beschwerden, die Blutungsstörungen und so weiter wieder. Bei den operativen Methoden muss man sehen, genau wo die Myome sitzen. Sind es Myome, die mehr innen drin in der Gebärmutter sitzen, in der Schleimhaut sitzen oder in der Gebärmutterhöhle sitzen, kann man eine Gebärmutterspiegelung machen und damit die Myome abtragen. Sitzen sie weiter außen, dann bietet sich eine sogenannte Myomenukleation an, wo die Myome entfernt werden. Das geschieht heutzutage sehr schonend, letztendlich auch mittels Bauchspiegelung üblicherweise.
Die komplette Gebärmutterentfernung, ist die heutzutage denn eigentlich noch zeitgemäß?
Ja, das ist natürlich ein sehr heiß diskutiertes Thema. Sicherlich sind in der Vergangenheit sehr viele Gebärmutterentfernungen durchgeführt worden. Es ist zum Beispiel, habe ich eine Statistik gelesen, in den USA ist jede vierte Frau über 60 hysterektomiert. Das heißt, hat ihre Gebärmutter entfernt bekommen. Das ist sicherlich zu viel. Ich habe schon gesagt, die meisten Myome verursachen keine Beschwerden, müssen auch nicht behandelt werden. Es gibt Alternativen wie die Entfernung der Myome mittels Bauchspiegelung. Aber natürlich gibt es einzelne Fälle, wo die Gebärmutterentfernung immer noch die letzte Möglichkeit ist. Aber auch da kann man sagen, gibt es heute sehr schonende Methoden. Man kann die Gebärmutter elegant auch mittels Bauchspiegelung entfernen. Man kann nur den Gebärmutterkörper mit den Myomen entfernen, den Gebärmutterhals erhalten. Das sind halt heutzutage alles Optionen, die man einfach besprechen muss, wo man sich genau die Lage der Myome dann auch anschauen muss.
Es gibt es ja noch weitere Methoden, die heutzutage sehr stark beworben werden, ist die Myomembolisation, wie Sie gerade gesagt haben, und der fokussierte Ultraschall. Was versteht man denn darunter? Und sind das bereits die modernsten Verfahren und wie geht man dabei vor?
Ja, die Myomembolisation ist natürlich ein schwieriger Begriff. Das ist ein Verfahren, wo man die Blutzufuhr zur Gebärmutter, zu den Myomen drosselt. Ein Verfahren, bei dem man mit einem kleinen Katheter in die Leistenarterie üblicherweise eingeht, sich dann die Gefäße, die zur Gebärmutter führen, aufsucht. Da werden dann so kleine Kunststoffkügelchen, Partikel reingespritzt, die verstopfen die Arterie, das Gefäß, und damit hat das Myom keine Blutzufuhr mehr und wird kleiner. Die zweite Methode, die Sie angesprochen haben, ist der fokussierte Ultraschall. Das ist ein noch neueres Verfahren, womit man noch nicht so ganz viele Erfahrungen hat. Da wird erst immer eine Kernspintomographie gemacht zur genauen Lokalisation der Myome und dann wird unter kernspintomographischer Kontrolle ein hochenergetischer Ultraschall in dieses Myom eingebracht. Das Myom wird dadurch einfach erhitzt, thermisch erhitzt und soll dann absterben und kleiner werden.
Ja, und wir sind stehen geblieben bei den alternativen Verfahren zur Entfernung eines Myoms. Da ist unter anderem eben auch der fokussierte Ultraschall genannt worden, was ein neues Verfahren ist, aber auch noch nicht so ganz hundertprozentig ein erprobtes Verfahren. Welche Risiken, Herr Dr. Schindelbeck, können denn bei den letztgenannten Verfahren entstehen und wann bieten sich derartige Verfahren überhaupt an?
Ja, Frau Struthe, da muss ich gleich ein bisschen korrigieren. Der fokussierte Ultraschall entfernt das Myom nicht, sondern er verkocht letztendlich das Myom und die Myomembolisation dreht dem Myom die Blutzufuhr ab. Natürlich haben auch beide Verfahren Risiken und Nebenwirkungen. Es gibt kein Verfahren, das völlig ohne Nebenwirkungen Myome entfernen könnte. Man hat bei diesen beiden Verfahren noch relativ wenige Erfahrungen, muss man sagen, und wo man es auf alle Fälle nicht anwenden sollte, ist bei Frauen, die noch Kinderwunsch haben. Da gibt es definitiv zu wenig Daten einfach noch dazu. Frauen mit Myom, die später nochmal schwanger werden wollen. Beide Verfahren machen auch Schmerzen, können zum Beispiel zur Austreibung des Myoms führen, auch Ausflussblutung etc. machen. Und was zum Beispiel auch eine wichtige Nebenwirkung ist, dadurch kann zum Beispiel auch mal die Blutzufuhr zu den Eierstöcken reduziert werden und damit die Frauen vorzeitig in die Wechseljahre kommen. Ein wichtiges Kriterium ist natürlich auch, dass ich bei diesen beiden Methoden kein Gewebe habe, was untersucht werden kann. Ich kann keine histologische Diagnose, keine histologische Sicherung vornehmen, weiß also nicht definitiv, ob es nicht doch was Bösartiges ist. Und meines Erachtens das wichtigste Problem ist die Rezidivrate, denn das ist das, was letztendlich ja die betroffenen Patientinnen interessiert, ob man dauerhaft geheilt ist. Es gibt Untersuchungen, die zum Beispiel sagen, dass nach einer Myomembolisation doch 20% der Frauen innerhalb von 2 Jahren eine operative Gebärmutterentfernung erhalten haben. Somit kann man natürlich schon die Frage nach der Wirksamkeit stellen. Mhm. Aber es sind Alternativen, die man zumindest im Auge behalten sollte. Welche Methoden in Frage kommen, muss man eben immer mit seinem Frauenarzt besprechen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Aber auf jeden Fall, Rezidivrate ist noch ein wichtiges Thema. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Aber jetzt frage ich Sie auch gleich nochmal nach den Behandlungskosten. Wer übernimmt denn diese und wie hoch belaufen die sich ungefähr?
Das sind einige tausend Euro. Es gibt Krankenkassen, die sowas inzwischen übernehmen. Im Einzelfall muss man das einfach immer mit seiner Krankenkasse klären.
Wann kommt eine Hormonbehandlung in diesem Fall in Frage und was könnte sie bewirken?
Abhängig wiederum von den Beschwerden. Wenn es nur darum geht, die Blutungsstörungen zu regulieren, ist es sicherlich eine gute Alternative, einfach eine Pille zu geben oder eine dauerhafte Hormonbehandlung zu machen. Wo es auch mal eine gute Option ist, wenn eine Schwangerschaft geplant ist, vor Eintritt der Schwangerschaft natürlich, oder eben auch mal vor einer geplanten Operation, um Myome zu verkleinern und damit natürlich die Chance zu erhöhen, das gut operieren zu können.
Jetzt sagen Sie, Myome sich auch zu verkleinern. Können sich denn Myome auch von selber zurückbilden?
Ja, Myome wachsen hormonabhängig. Das heißt, wenn der Hormoneinfluss wegfällt, zum Beispiel nach den Wechseljahren, bilden sich ja in der Regel die Myome von selber zurück, sodass es manchmal einfach nur eine Geduldsfrage ist, vielleicht auch die Zeit, die Jahre bis zu den Wechseljahren durchzustehen sozusagen, bis die Myome selber wieder kleiner werden.
Kommt drauf an, wie groß der Leidensdruck ist, ja, nicht? Genau. Ein weiterer Problemfall sind die sogenannten Eierstockzysten. Das klingt erstmal sehr beunruhigend, aber meist verschwinden sie nach einer Weile wieder von selbst. Doch zunächst, was ist das denn nochmal genau?
Eine Zyste am Eierstock kann natürlich letztendlich, wenn man so will, hat eigentlich jede Frau, nämlich funktionelle Zysten. Das sind Zysten, die mit dem Zyklusgeschehen zusammenhängen. Man hat bei normalem Zyklus ja jeden Monat ein Eibläschen, was sich bildet. Normalerweise kommt es zum Eisprung und die Zyste bildet sich zurück, die platzt. Solche Zysten können bestehen bleiben, können größer werden, können dann natürlich auch Beschwerden verursachen. Von den funktionellen Zysten muss man abgrenzen die echten Neubildungen. Das heißt letztendlich Tumoren, Tumor ist ja ein Überbegriff, die entstehen und die aber auch zystisch sein können. Zyste heißt nur flüssigkeitsgefüllter Hohlraum, sagt aber zunächst noch nichts, was die Ursache ist und wie sich das Gewebe verhält.
Wer kann denn Eierstockzysten überhaupt bekommen?
Prinzipiell jede Frau. Das ist auch wiederum etwas altersabhängig. Die Frauen vor den Wechseljahren bekommen eben sehr häufig funktionelle Zysten, die mit dem Zyklusgeschehen zusammenhängen. Aufpassen muss man bei Frauen nach den Wechseljahren, wenn da Zysten auftreten oder größer werden, muss man natürlich eher auch mal an eine bösartige Geschichte denken.
Das dachte ich mir schon, weil das kann sicherlich dann auch vielleicht auch mal gefährlich werden. Wie wird eine Zyste in der Regel entfernt und wird das ambulant erfolgt oder wann müssen Zysten definitiv operiert werden?
Nun, Zysten sollten natürlich operiert werden, wenn sie Beschwerden machen, das ist das eine. Die können sehr groß werden, auch Beschwerden dann machen oder können auch mal dazu führen, dass sich zum Beispiel ein Eierstock dreht um sich selber, eine sogenannte Stieldrehung. Das ist eine akute Situation, macht Schmerzen, muss schnell operiert werden, damit nicht der Eierstock verloren geht. Ansonsten gibt es natürlich gewisse Kriterien im Ultraschall bei Untersuchungen, die sagen, da sollte man lieber mal hinschauen und das abklären. Das erfolgt heutzutage letztendlich fast immer über eine Bauchspiegelung, wo man also mit einer Kamera eben in den Bauch reinschaut, die Zyste damit entfernt oder auch mal einen ganzen Eierstock entfernt. Das sind Eingriffe, die heutzutage fast immer ambulant auch durchgeführt werden.
Bauchspiegelung in dem Fall minimalinvasiv, nehme ich an, und durch die Bauchdecke oder durch den Nabel, oder wie funktioniert das?
Das funktioniert heutzutage in der Regel immer noch durch den Nabel. Man geht durch einen kleinen Zugang über den Nabel, führt man die Kamera ein, macht noch zwei oder drei kleine Einstiche im Unterbauch, wo man Arbeitsgeräte einführen kann, aber da geht die Entwicklung rasant weiter. Es gibt inzwischen Verfahren, wo man nur noch über einen Zugang am Nabel in den Bauchraum geht oder das neueste Verfahren, was zurzeit getestet wird, nennt sich NOTES. Das heißt letztendlich, dass man über natürliche Körperöffnungen, wie zum Beispiel über die Scheide, aber auch die Chirurgen machen das schon über den Magen oder über den Darm, in den Bauchraum eingeht, Organe entfernt und letztendlich komplett narbenfrei operiert.
Das heißt also, der Bikini-Bauch ist noch gewährleistet.
Der Bikini-Bauch ist auch heutzutage schon gewährleistet.
Sehr schön. Das wird sicher viele unserer jungen Zuhörerinnen bestimmt interessieren. Lassen Sie uns aber vielleicht noch ein sehr weiteres, unangenehmeres Thema ansprechen, der eingangs von mir schon erwähnte, immer häufig auftretende Scheidenpilz. Was kann denn hier der Auslöser sein?
Ja, da muss man zunächst mit einem gewissen Vorurteil, denke ich, aufräumen. Einen Scheidenpilz kriegt man nicht im Schwimmbad in der Regel oder auf der Toilette. Wir leben ja alle nicht in einer sterilen Umgebung, in einer keimfreien Umgebung. Wir haben alle Hautkeime, Bakterien auf der Haut, Pilze auf der Haut. Und wenn jetzt gewisse Faktoren gegeben sind, wenn man zum Beispiel erkältet ist oder auch mal, wenn man ein Antibiotikum nimmt wegen einer Erkältung oder wegen einer Erkrankung, kann es eben mal zu einem Pilz auch in der Scheide kommen, dass das Gleichgewicht durcheinander gerät. Normalerweise hat man Milchsäurebakterien da, die ein saures Milieu schaffen, vor Infektionen schützen. Wenn aber durch gewisse Faktoren das durcheinander kommt, kriegt man leichter einen Pilz.
Also das ist auch ähnlich wie bei der Blasenentzündung, also bei so einem Harnwegsinfekt. Das ist ja auch so ein bisschen ähnlich in der Richtung.
Ja, ganz genau. Wie gesagt, den Pilz sich auf der Toilette holen ist eher unwahrscheinlich oder eigentlich ausgeschlossen, kann man sagen. Aber was sicherlich eine gewisse Rolle spielt auch, ist die Unterwäsche, zum Beispiel Synthetikunterwäsche oder auch natürlich gewisse Spülungen, Shampoos und so weiter, alles, was die natürliche Besiedelung zerstören kann.
Und das zu viele Einnehmen von Antibiotika, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, nicht?
Das ist sicherlich richtig.
Da haben wir schon das häufig bei vielen Sendungen drüber
gesprochen. Das würde eine ganze Stunde füllen,
natürlich. Ganz genau. Das Thema. Welche diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten gibt es denn hier?
Nun, die Diagnose eines Pilzes ist in der Regel relativ einfach. Oft ist es eine Blickdiagnose. Viele, die zum Beispiel Kinder haben, kennen das natürlich. Ein Windelpilz zum Beispiel oder in dem Bereich macht eine Rötung, eine Hautreizung. Natürlich aus der Scheide ein bisschen Ausfluss. Lässt sich eigentlich auch relativ leicht durch eine Untersuchung beim Frauenarzt feststellen oder auch durch einen Abstrich natürlich, den man unter dem Mikroskop anschauen kann.
Und dann gibt es so einmal Behandlungen, glaube ich, mit Zäpfchen oder solchen Dingen, wo man das behandeln kann.
Ja, das ist sicherlich richtig, ja. Wobei natürlich auch viele Entzündungen in dem Bereich von selber auch mal wieder verschwinden können oder auch durch alternative Maßnahmen natürlich zu beherrschen sind.
Okay. Gibt es noch weitere Entzündungen bzw. Erkrankungen im Unterleib der Frau, die Probleme machen können und behandelt werden müssen?
Ja, es gibt natürlich die bakteriellen Entzündungen, die echten Unterleibsentzündungen, Eierstockentzündung, Eileiterentzündungen. Das ist überwiegend durch Bakterien verursacht, die häufig natürlich auch von der Haut kommen, aus dem Darm auch mal kommen können oder eben auch durch Geschlechtsverkehr übertragen werden können. Und das ist jetzt schon wieder ein etwas problematischeres Thema.
Viele Frauen werden sich ja jetzt fragen, ob derartige Entzündungen auch mal eine bösartige Erkrankung, sprich ein Krebs oder ein Karzinom, verursachen könnten. Wie kann man sich denn hier schützen?
Nein, eine normale Unterleibsentzündung löst keinen Krebs aus. Also diese Angst kann man nehmen, weder eine Pilzinfektion noch eine klassische Eileiter- oder Eierstocksentzündung führt zu Krebs. Definitiv nicht. Man kennt inzwischen einen Zusammenhang. Das ist eine Infektion mit sogenannten Papillomviren oder Warzenviren. Das ist eine wesentliche Erkenntnis der letzten Jahre. Da gab es ja auch einen Nobelpreis für Professor Zuhausen, einen Deutschen. Viele haben das sicherlich auch gelesen oder gesehen vor 2 Jahren in der Presse oder im Fernsehen.
Aber sicher.
Ja, Professor Zuhausen ist natürlich vielen ein Begriff. Der konnte erstmals tatsächlich zeigen, dass der Gebärmutterhalskrebs bei Frauen in einem großen Prozentsatz durch eine Infektion mit diesen Papillomviren bedingt ist. Und das hat ja letztendlich auch zu weiterer Forschung geführt und auch dazu, dass es ja inzwischen eine Impfung sogar gibt gegen diese Papillomviren.
Ja, und wie kann man sich vor diesen Papillomviren eigentlich heute schützen, was es noch alles für Möglichkeiten gibt, beziehungsweise was gibt es noch alles für Krebserkrankungen, wo man möglicherweise vielleicht noch Vorsorge treffen könnte?
Ja, um nochmal auf die Papillomviren einzugehen, die sind auch sehr häufig. 40-50% aller Frauen zwischen 20 und 30 Jahren haben diese Papillomviren. In den meisten Fällen machen die gar nichts. Die sind vorhanden, so wie Herpesviren, kann man sagen. Wenn man normal, gesund ist, normales Immunsystem hat, machen diese Viren keine Beschwerden. Aber wenn andere Kofaktoren dazukommen, wie zum Beispiel eine Schwächung des Immunsystems oder auch Rauchen ist ein wichtiger Faktor, dann kann das zu Zellveränderungen am Muttermund führen und letztendlich, wenn das über viele Jahre bestehen bleibt, natürlich auch mal zu einem Gebärmutterhalskrebs führen. Andersrum gesagt, es gibt zumindest bei jungen Frauen kaum einen Gebärmutterhalskrebs, wo man nicht diese Papillomviren findet. Weil Sie nach dem Schutz gefragt haben, kann man natürlich jetzt sagen, der beste Schutz wäre die Enthaltsamkeit. Das ist natürlich für viele nicht so die Methode der Wahl. Man kann natürlich schützen, indem man sich beim Geschlechtsverkehr schützt oder heutzutage eben primär auch durch diese Impfung, die den Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren vor Aufnahme sexueller Aktivität empfohlen wird.
Was geschieht denn, wenn zum Beispiel jetzt, es wird ja dann immer ein Abstrich gemacht, auch im Rahmen der Vorsorge. Ja? Was geschieht denn bei einem auffälligen Abstrich? Was wird dann passieren?
Das ist natürlich auch wichtig. Ab dem 20. Lebensjahr wird ja die Krebsvorsorgeuntersuchung empfohlen, der PAP-Abstrich einmal im Jahr. Inzwischen gibt es natürlich auch schon Überlegungen, dass man sagt, man macht immer auch diesen HPV-Test auf diese Papillomviren mit dazu, ob diese Papillomviren vorhanden sind. Zunächst muss man sagen, auch wenn dieser Abstrich mal auffällig ist oder grenzwertig auffällig ist, ist es kein Grund zur Panik und kein Grund zu denken, um Gottes Willen, jetzt bekomme ich Krebs. Es können natürlich auch mal lokale Entzündungen, Reizungen Ursache sein für einen auffälligen Abstrich. Aber zumindest, wenn der wiederholt auffällig ist, wiederholt vorkommt oder auch höhergradig auffällig ist, dann sollte man tatsächlich das abklären, zum Beispiel durch eine Probenentnahme, dann die untersucht wird vom Pathologen oder durch eine sogenannte Konisation, wo meistens mit einer elektrischen Schlinge die oberflächlichen Zellschichten am Gebärmutterhals abgetragen werden und dann auch untersucht werden. Eine andere Methode ist heutzutage auch mittels Laserung. Man kann auch den Gebärmutterhals lasern, wo es auffällige Bezirke gibt. Und auch das ist oft eine gute Option.
Wir hatten uns zwar heute vorgenommen, dass wir hauptsächlich über die gutartigen Unterleibserkrankungen sprechen, aber da ich sehe, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir vielleicht noch mal ganz kurz über die vielleicht bösartigen Erkrankungen auch noch sprechen, die ja dann infolge eines solchen Abstriches manchmal auch zutage kommen. Wir hoffen natürlich nicht für niemanden, aber wenn sie zutage kommen, dass Sie vielleicht noch mal ganz kurz aufgliedern, die möglichen Krebserkrankungen bei der Frau im Unterleib. Vielleicht ist das jetzt auch noch eine ganz gute Möglichkeit, das auch noch mal zu erwähnen an der Stelle.
Ja, da bleibe ich dann gleich bei dem erwähnten Gebärmutterhalskrebs. Das ist eine Erkrankung, die natürlich dann auch eher schon mal junge Frauen betreffen kann. Letztendlich in jedem Alter, auch ältere Frauen können einen Gebärmutterhalskrebs bekommen. Die Basis der Behandlung letztendlich ist immer noch die Operation, die sogenannte Wertheim-Operation in sehr vielen Fällen, wo dann die Gebärmutter mit dem umgebenden Gewebe entfernt wird, auch mit den Lymphknoten entfernt wird. Auch das ist heutzutage wieder eine Operation, die durchaus schon auch mittels Bauchspiegelung durchgeführt werden kann. Wichtig ist natürlich auch immer, das Alter und die individuelle Situation der Patientin in Betracht zu ziehen. Es gibt natürlich auch Frauen, die einen Gebärmutterhalskrebs haben und durchaus noch Kinderwunsch haben. Auch da muss man natürlich sehr genau mit der Patientin besprechen, was man behandelt, wie es sich verhält. Und da gibt es auch inzwischen doch Methoden, die Gebärmutter zu erhalten, sodass auch noch später dann eine Schwangerschaft möglich ist. Bei älteren Frauen steht dann eher wiederum der Gebärmutterschleimhautkrebs im Vordergrund. Das ist eine Erkrankung, die auch gewisse Risikofaktoren hat. Hohes Alter, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck und vor allem auch die Adipositas. Also das heißt, eher schwerere, korpulentere Frauen bekommen mal einen Gebärmutterschleimhautkrebs. Das dritte wäre der Eierstockkrebs. Das habe ich schon erwähnt. Vor allem, wenn nach den Wechseljahren Zysten, Veränderungen an den Eierstöcken auftreten, dann sollte man genau hinschauen und dann sollte man das auch mal abklären, denn da kann auch ein Eierstockkrebs dahinter stecken. Auch da ist wiederum die Methode der Wahl zunächst die Operation, unter Umständen eine sehr radikale Operation mit Entfernung der Gebärmutter, der Eierstöcke, Lymphknoten des Bauchnetzes und so weiter oder auch mal eines Darmanteils und dann meistens gefolgt von einer Chemotherapie. Das sind natürlich schwere Erkrankungen, aber insgesamt muss man sagen, dass sich auch bei diesen bösartigen Unterleibserkrankungen die Behandlungsmethoden wesentlich verbessert haben, wesentlich schonender geworden sind, minimal invasiver geworden sind und auch die Chemotherapie, die Strahlentherapie sich schon verbessert hat, sodass insgesamt auch die Heilungschancen zugenommen haben und die Behandlung in sehr vielen Fällen auch gut anspricht.
Aber ich möchte nochmal bei dieser Gelegenheit nochmal drauf zurückkommen. Wir haben es ja vorhin auch schon mal angesprochen. Früher hat man doch relativ schnell eine Komplettentfernung der Gebärmutter doch in Angriff genommen. Das wird doch heute längst nicht mehr so gemacht. Gibt es da nicht manche Frauen, die dann Bedenken haben, vielleicht, wenn es nicht mehr nötig ist, lieber erst entfernen lassen, damit ich nicht möglicherweise vielleicht doch irgendwann einmal doch ein Problem bekomme und dann ist es vielleicht zu spät oder man ist in einem Alter, wo man nicht unbedingt große Operationen mehr in Kauf nehmen möchte?
Das ist schon richtig. Wir haben es natürlich heutzutage in sehr vielen Fällen mit dem mündigen Patienten zu tun. Das heißt, die Zeiten, wo der Doktor reinkommt und sagt, so, Sie werden jetzt so und so operiert und Sie kriegen diese und jene Behandlung, die sind vorbei. Viele Patientinnen, gerade natürlich auch Jüngere, sind heutzutage aufgeklärt. Sie lesen im Internet, sie hören natürlich Radio und die Medizinsendungen und sie wissen genau Bescheid über ihre Erkrankung, haben unter Umständen schon die neueste internationale Literatur gelesen. Damit ist man heutzutage natürlich als Arzt konfrontiert. Man muss es also immer besprechen. Natürlich ist auch mal eine komplette Gebärmutterentfernung eine gute Option und für viele Patientinnen auch die absolut richtige Option. Das ist sicherlich auch weiterhin so, aber man sollte natürlich nicht unbedingt Organe entfernen, wenn es nicht erforderlich ist.
Es sei denn, Organe spenden, das sollte man schon. Das hat man jetzt
da
wieder gesehen.
Das ist ja das aktuelle Beispiel
gerade. Ganz genau, das hat man jetzt wieder gesehen und jeder sollte eben da doch mal überlegen, jetzt brauche ich doch mal einen Organspendeausweis. Ja, also wie gesagt, abschließend kann man sagen, wie eben schon erwähnt, im Rahmen der Vorsorge wird ja heute regelmäßig ein Abstrich gemacht und auch dringend empfohlen, egal ob eine Vorerkrankung bereits besteht oder nicht. Und was ich Ihnen hier, meine Damen, am Ende unserer heutigen Sendung gerne auch noch mal ans Herz legen möchte, da wir ja gerade heute so schön erfahren haben, einige der zuvor genannten Probleme oft erst bei der Vorsorgeuntersuchung rein zufällig entdeckt werden. Ja, und vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, gibt es hier im Zusammenhang noch etwas beispielsweise, was in den Kliniken Südostbayern AG im Verhältnis zu anderen Kliniken schon besser oder auch anders gemacht wird?
Ja, viele Verfahren haben sich natürlich gewandelt. Einiges konnte ich auch mitbringen, natürlich von meiner vorherigen Wirkungsstätte. Ein Schwerpunkt, der sicherlich hier jetzt Einzug hält, ist die minimalinvasive Chirurgie. Das heißt, Operationen mittels Bauchspiegelung, wo man sehr viel schon machen kann, sehr schonend operieren kann. Und was sicherlich auch eine neue Entwicklung ist, dass man sehr stark auch kooperiert. Zum einen natürlich mit den niedergelassenen Ärzten, zum anderen aber auch mit den anderen Fachgruppen, mit Strahlentherapeuten, Onkologen, Psychoonkologen etc. Das ist etwas, was mir natürlich auch sehr wichtig ist, dass man auch Therapieentscheidungen nach Möglichkeit immer auch im Konsens trifft und natürlich auch in Absprache mit der Patientin.
Ja, und wer von Ihnen, liebe Hörer, noch mehr über dieses Thema wissen möchte, der kann sich ausführlich informieren und unter
Bayernwelle Südost?
Nein.
Der Homepage der Kliniken Südostbayern.
Ganz genau. Und die ganze Sendung ist auch ab morgen jederzeit nachzuhören im Download-Bereich unter, wie gesagt, www.kliniken-süd, also UE, ostbayern.de. Ja, und damit sage ich ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schindelbeck, dass Sie heute Abend sich Zeit für uns genommen haben und Ihnen hier für das Interesse und für die Aufmerksamkeit, auch bei unseren Hörern zu Hause. Und ich freue mich, wenn wir uns Mitte September schon wieder hören und dieses Mal aus Freilassing mit einem weiteren sehr interessanten Thema, nämlich der Gesundheitstag. Und bis dahin bleiben Sie mir wie immer gesund und munter irgendwie. Bis zum nächsten Mal. Servus und bye bye, sagt Ihre Christiane Stute.